Ja, ihr Lieben, wir hören ein Wort Gottes aus Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Wir haben es schon in der Einleitung gehört, es geht also um die Versuchung Jesu. Ich lese nach Schlachter. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Liebe Geschwister, soweit dieser Text. Wir fragen uns, was geschah vor unserer Geschichte? Und Lukas berichtet von der Taufe Jesu. Und da lesen wir in Kapitel 3, Vers 22, und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Jesus also im Besitz des Heiligen Geistes. Und dieser Geist führte Jesus nicht von einem Erfolg zum anderen, sondern zunächst in die Versuchung. Ich meine, dass keiner von uns annähernd sich vorstellen kann, was es bedeutet, 40 Tage in der Wüste unterwegs zu sein. Es gibt gewiss Menschen, die das vielleicht als romantischen Urlaub einfach mal so empfinden. Verzicht auf alles, was einem so das Leben bietet. Die das vielleicht auch mal so als ganz gut empfinden. Warum nicht? Wer das irgendwie mal ausprobieren will, das soll es doch mal machen. Aber ihr Lieben, wir wissen, Wüste ist Mangel an allen Lebensgrundlagen. Und die Wüste hat auch schon viele Opfer gefordert. Wenn wir uns jetzt einmal die Situation von Adam vorstellen. Adam, der erste Mensch, der vom Satan versucht wurde. Er war im Garten Eden, ihr Lieben. Im Garten Eden, können wir uns das vorstellen, wie das damals war, im Garten Eden. Da hatte alles, da brauchte sich nicht abzurackern. Er konnte essen, er konnte ja sich ausruhen. Unvorstellbar sowas im Garten Eden, das Paradies. Ja, wir müssen sagen, es waren die günstigsten Umstände, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und doch gab er der Versuchung nach. Und wenn wir jetzt einmal die Umstände von Jesus betrachten, 40 Tage in der Wüste, was waren das dagegen für ungünstige Umstände, als er vom Satan versucht wurde? Und ihr Lieben, er hat den Versuchungen widerstanden. Kommen wir nun zu den einzelnen Versuchungen. Und dieser Text lässt sich gut in drei Abschnitte einteilen. Als ersten Punkt, Versuchung, Doppelpunkt. für das körperliche Wohlbefinden. Dann der zweite Gedanke, Versuchung, Doppelpunkt, nach Macht und Besitz. Und die dritte Versuchung dann, Versuchung der öffentlichen Anerkennung. Ich lese uns noch einmal die Verse 1 bis 4, ihr Lieben. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte von Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage vom Teufel versucht, und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprichst zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Hier sehen wir, Geschwister, der Heilige Geist führte also Jesus nicht auf die Höhe, sondern in die Tiefe. Und er spricht voll dagegen, wenn wir manchmal hören, wie herrlich und wie wunderbar der Heilige Geist immer wieder führt. Wenn wir hier lesen, und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ja, es ist die Absicht des Geistes, ihn durch die Versuchung zu prüfen. Und auch wir, wenn wir mit Christus gehen, führt uns der Geist immer wieder in die Tiefe, ihr Lieben. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen stellen. Damit wir erprobt werden. Damit wir erprobt werden und damit wir auch ein Stück wachsen im Glauben. Und in Vers 1 wird nochmal ganz deutlich ausgesagt, der Herr Jesus ist im Besitz des Heiligen Geistes. Durch seine Taufe. Und wenn du mit Jesus gehst, ihr lieben Geschwister, wenn du eine Bekehrung erlebt hast und du gehst mit Jesus, dann bist du auch im Besitz des Heiligen Geistes. Du brauchst nicht extra eine Geistestaufe. Epheser 1, Vers 13. Dort steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ist das nicht eine herrliche Zusage? Und du brauchst letztendlich nicht mehr zu zweifeln. Du kannst das annehmen, im Glauben annehmen, ihr Lieben. Wenn wir Vers 2 lesen und 40 Tage vom Teufel versucht. Das heißt aber nicht, dass der Teufel jeden Tag kommt, sondern die Versuchungszeit insgesamt 40 Tage betrug. Und wir fragen uns hier an dieser Stelle, welche Erkenntnis verbirgt sich in diesem Satz 40 Tage vom Teufel versucht? Erstens, der Teufel ist eine Person, die alles tut, um Jesus Heilswerk zu verhindern. Und das Mittel dazu ist die Versuchung. Und eine Versuchung in der Bibel heißt, den Versuch machen, jemand von Gott wegzuziehen. Und diese Versuchung, wir haben es schon bei der Einleitung gehört, geht nie von Gott aus. Denn er will ja nicht, dass wir von ihm abfallen, ihr Lieben. Nein, das will er nicht. Jakobus 1, 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Aber Geschwister, Gott testet uns aus. Und das ist etwas ganz anderes. Und es dient immer wieder unserem Heil und auch unserer Glaubensstärkung. Wenn wir von ihm ja immer wieder auch geprüft werden. Wir denken an Hiob. Gott ließ es zu, dass Satan ja Hiob Glauben prüfen durfte. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Er setzt da auch Grenzen auf. Wir merken hier, Satan hängt an der Leine Gottes. Und das letzte Wort hat immer wieder unser großer, heiliger Gott zu sprechen, ihr Lieben. Er konnte nicht alles machen, sondern. Und wie wunderbar, dass dieses Buch in unserer Bibel steht. Sonst könnten wir manchmal verzweifeln. Aber auch die Zahl 40 hat in der Bibel eine Bedeutung. Ich lese Jona 3, Vers 4 und 5. Und Jona fing an, eine Tagreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage, und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Oder wenn wir an Mose denken, zweimal war er 40 Tage auf dem Berg Sinai. Ja, es war gewissermaßen für das Volk Israel eine Bewährungszeit. In diesen 40 Tagen, als Mose unterwegs war, dort auf dem Berg Sinai. Was geschah? Das erste Mal haben sie sich ein goldenes Kalb gegossen. Und haben dann dieses goldene Kalb als ihren Gott angesehen. Das zweite Mal haben sie dann durchgehalten. Wir sehen also, ihr Lieben, die Zahl 40 hat immer mit einer Bewährungszeit zu tun. So wie bei Ninive und auch im Volk Israel. Und genau diese Zeit dieser geistlichen Bewährung ist auch hier bei Jesus der Fall. Und wenn wir dann weiterlesen, Vers 2, und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Es war seine freie Entscheidung, nichts zu essen. Sozusagen eine Fastenzeit einzulegen. Und als die 40 Tage um waren, war natürlich Jesus sehr geschwächt. Und es hungerte ihn. Hier sehen wir, es kommt diese volle Menschlichkeit Jesu hier zum Ausdruck. Jesus war kein Halbmensch, war auch kein Halbgott, sondern ganzer Gott und auch ganzer Mensch, ihr Lieben. Er hat also Hunger und Durst genauso erlitten wie du und ich. Und ich lese uns nochmal Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Ja, das war die beste Gelegenheit für den Teufel, diese Schwäche und diesen Hunger, ja, für seinen Angriff jetzt auszunutzen. So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Hier merken wir, ihr Lieben, wie harmlos doch Satan vorgeht. Es geht ihm nicht irgendwie um Luxusartikel, sondern ganz einfach um Brot, um Grundnahrungsmittel. Jesus hat Hunger. Und was ist denn schon dabei, jetzt einfach aus diesem Stein Brot zu machen? Es wäre für ihn ein kleines gewesen. Aber was wäre passiert, ihr Lieben? Was wäre passiert? Nicht mehr der Vater hätte das Ende des Hungers bestimmt, sondern Jesus. Jesus wäre zum Selbstversorger geworden. Und auch vom Glauben abgefallen. Der Teufel gebrauchte diese Worte, wenn du Gottes Sohn bist. Ja, kommen uns nicht diese Worte irgendwie auch bekannt vor? Bei der Versuchung Evas im Paradies, 1. Mose 3, Vers 1. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hier sehen wir wieder, wie raffiniert Satan immer wieder die Aussagen Gottes untergräbt. Und Geschwister, das geht bis in unsere heutigen Zeit. Da werden immer wieder Aussagen Gottes in Frage gestellt und auch nicht mehr beachtet. Und der Teufel will also damit zum Ausdruck bringen, wenn du Gottes Sohn bist, dann musst du es natürlich auch beweisen. Aber Geschwister, der Glaube sagt, ich brauche es nicht zu beweisen, sondern ich muss nur glauben. Ich muss das glauben, was im Wort Gottes steht. Da brauche ich keine Beweise dazu. Wir sehen hier, Satan tritt an Jesus heran als er schlapp war. Mit der Erzgebirgler sah so richtig malat, ne? So richtig am Boden war. So richtig niedergeschlagen. Und das macht deutlich, auch du, wenn du so richtig am Boden bist, wenn du denkst, wie soll es weitergehen, ihr Lieben, dann wird er dich bearbeiten. Und er kommt ganz diplomatisch. Vielleicht kannst du es im ersten Moment gar nicht so richtig erfassen. Du merkst es vielleicht gar nicht so richtig, dass er dich in eine Falle locken will. Du hast vielleicht Probleme. Du bist nervlich angeschlagen. Du bist total am Boden. Und dann hört man meistens diesen Satz, ja, du musst dich neu erfinden. Du musst dich neu entdecken. Besuch doch einfach mal einen Yoga-Kurs. Was ist denn schön dabei? Es wird in den Kirchen überall angeboten. Ich wüsste aber, was passiert dadurch. Ich verlasse dann meinem Herrn, ihr Lieben. Ich bete einen anderen Gott an, durch diese ganze Meditation, die dort abgeht, ihr Lieben. Und schon bist du, ja, in diese Falle getappt, in diese Versuchung hineingeraten. Oder wie sieht es aus, wenn plötzlich unsere materielle Existenz irgendwie in Gefahr ist? Gehen wir trotzdem ehrlich unserer Arbeit nach und vertrauen wir darauf, wie wir immer auch im Vater unser beten, unser täglich Brot, gib uns heute. Und ihr Lieben, dieses Vertrauen ist doch ganz entscheidend. Ganz entscheidend auch in unserem Glaubensleben. Wie antwortet nun Jesus auf diese erste Versuchung? Vers 4, und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Die Antwort Jesu auf diese erste Herausforderung ist ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Jesus diskutiert nicht, ihr Lieben. Er fängt nicht an zu diskutieren, sondern er antwortet mit der Bibel. Seine Antwort weist zurück auf die Wüstenerfahrung des Volkes Israel. 5. Mose 8, 3, dort steht, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ihr Lieben, dieses Zitat ist wirklich unglaublich interessant. Es zeigt nämlich, Jesus will sich vor dem Vater demütigen. Und er will deshalb so lange hungern, bis der Vater ihn speist. Denn der Vater kann ihn in einem einzigen Augenblick wunderbar ernähren. So wie damals bei diesem Manna-Wunder. Wichtiger aber als diese materielle Speise, ihr Lieben, ist immer wieder das Wort des Vaters. Und das hat hier Jesus ganz klar auch herausgestellt. Zwei Dinge fallen uns noch auf in diesen Versen, ihr Lieben, die auch für uns von Bedeutung sind. Nämlich, wisst ihr, Jesus hat hier nicht angefangen, erst eine Schriftrolle aufzuräumen. Er hat jetzt nicht angefangen, wenn wir mal nachgucken, wo das steht, was ich jetzt sagen will, sondern er hat aus dem Kopf diese Bibelverse aufgesagt. Was heißt das für uns? Wäre es nicht auch mal wieder an der Zeit, dass wir uns Bibelverse einfach mal aneignen, einfach mal lernen? Aber jetzt kommt das Problem. Ich glaube, einigen von euch geht es vielleicht genauso wie mir selbst. Es will nichts mehr drinnen bleiben, oben. Das ist die große Gefahr, ihr Lieben. Und deshalb aber, sei nicht entmutigt, fang immer wieder an. Immer wieder, immer wieder und immer wieder. Da hat einer mal so Gut gesagt in einer Predigt, immer in die gleiche Kerbe schlagen. Wie der Frostarbeiter, ne? Immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen. So lange, bis der Baum umfällt. Und wenn man immer wieder versucht, immer wieder, und dann irgendwann merkt man, ist doch mal was drin. Und das ist ganz entscheidend, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, dass man einfach wieder mal Bibelverse, ja, stickt sich aneignet, damit man auch mal was sagen kann, wenn man irgendwie in eine Situation hineingerät, dass man mal was aufsagen kann. Und der zweite Punkt, der wirklich auch ganz wichtig ist, ihr Lieben, Jesus spricht hier vom Alten Testament. Er spricht hier vom Wort Gottes. Das Neue Testament gab es ja damals noch nicht. Und deshalb ist es auch für viele Christen oder für viele manchmal nicht nachvollziehbar, die einfach das Alte Testament da nicht klarkommen, die vielleicht sagen, oh, halt auf, ich kann das gar nicht mal begreifen, das Alte Testament, oh, das will ich nicht damit zu tun haben. Es gibt Christen, die solche Meinung haben, ihr Lieben. Wisst ihr, ich habe zu Hause ein Buch im Bücherschrank, Christus im Alten Testament von Spörtchen. Wenn man das begriffen hat, dass auch im Alten Testament immer wieder die Rede von Christus ist, ihr Lieben, plötzlich dreht sich das Blatt. Plötzlich merkst du, ja, genau, das ist da auch vom Heiligen Geist inspiriert. Und das ist doch auch interessant. Und das muss ich doch wissen, ihr Lieben. Deshalb immer wieder mache ich euch Mut, auch mit dem Alten Testament dran zu bleiben, zu lesen, immer wieder von diesem Gesichtspunkt her, Christus im Alten Testament. Kommen wir nun zur zweiten Versuchung. Ich lese die Verse 5 bis 8. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Wir sehen also hier, diese Zähigkeit des Teufels ist eindrucksvoll. Er gibt nicht auf nach dieser ersten Niederlage. Was wird Jesus wohl, ich habe mir so die Gedanken gemacht, was wird Jesus wohl, ja, in diesem Augenblick der Versuchung alles gesehen haben. Alle Reiche der Welt. Vielleicht Rom, das Persische Reich, Indien, China oder vielleicht auch Weltreiche, die vielleicht das damals noch gar nicht gab, die vielleicht sich mit der Zeit noch entwickeln. Welch ein überraschendes Angebot des Teufels. Vers 6. Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Mit einem Wort, Weltherrschaft. Das ist des Teufels Angebot. Wir fragen uns hier an dieser Stelle, seit wann gehören die Weltreiche Satan? Und darauf gibt es letztendlich nur eine Antwort, nämlich seit dem Sündenfall. Als der Mensch dem Wort der Schlange und nicht mehr dem Wort Gottes gehorchte. 1. Mose 3. Und so unterwarf sich der Mensch dem Teufel. Und er wurde sozusagen zum Fürsten dieser Welt, ihr Lieben. Und Gott ließ auch diese Entscheidung zu. Aber was ist Gottes Herrschaft über die Welt und ihr Reich? Gott steht trotzdem über allem. Denn auch der Teufel kann nur so weit wirken, als es Gott erlaubt. Ja, ich habe vorhin auf Hiob hingewiesen. Er kann nur so weit wirken, wie Gott es erlaubt, ihr Lieben. Aber Es ist Gottes Gericht, Geschwister. Es ist Gottes Gericht über diese gefallene Menschheit. Warum das alles so passiert, was jetzt passiert. Dass nämlich der Teufel schon gewisse Herrschaftsausübungen durchführen kann. Das merken wir ja jeden Tag, wenn wir die Nachrichten anschauen, wenn wir alles hören, was da passiert, ihr Lieben. Es ist Gottes Gericht. Gottes Gericht über diese gefallene Welt, weil sich die Menschen losgesagt haben von diesem allmächtigen Gott. Wenn du nun vor mir anbetest, steht in Vers 7, so soll alles dir gehören. Wisst ihr, was hier interessant ist in diesem Vers? Der Teufel verlangt nicht als einziger angebetet zu werden, sondern er will mit Gott teilen. Ja, er will mit Gott auf einer Stufe stehen. Er will an die Seite Gottes rücken, ihr Lieben. Und jetzt wird es natürlich auch interessant für uns. Schauen wir in diese ganze religiöse Welt. Es werden ja nur noch Kompromisse eingegangen. Interreligiöse Gebetstreffen werden abgehalten. Mohammed, Buddha, die Mutter Maria, die Heiligen in der katholischen Kirche. Alles wird angebetet. Und alles wird, sozusagen in das große Feld der Ökumene oder dieser interreligiösen Bewegung hineingenommen, ihr Lieben. Aber ein wahrer Gläubiger betet nur den dreieinigen Gott an, ihr Lieben. Das ist doch das Entscheidende, dass wir nur zu Gott beten. Und wer das tut, der ist intolerant. Da wird abgeschoben. Da hast du nichts mehr zu melden. Bist altmodig. Und man erschrickt darüber, wie Satan schon auf diesem Gebiet nahrhaften Boden gefunden hat. Ich lese Vers 8. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Hier sehen wir, Jesus wehrt sich wieder mit der Bibel. Wieder mit einem Satz aus 5. Mose. Und ich lese noch einmal den gesamten Vers aus 5. Mose 10, 20. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen. Ihm sollst du anhängen. Und bei seinem Namen schwören. Wo der Teufel Macht und Herrlichkeit als Lohn für Anbetung versprochen hat, bringt Jesus ihr ganz klar zum Ausdruck, ihm allein anzubeten und ihm allein zu dienen. Anbeten und dienen, ihr Lieben, ist unser Auftrag und es bleibt unser Auftrag. Warum? Weil er für uns ans Kreuz ging, weil er für dich und mich die Schuld getragen hat. Wir sehen hier deutlich, es geht in dieser Versuchung um Macht und Besitz. Und das sind doch alles Dinge, mit denen wir selber zu kämpfen haben, die letztendlich in uns so drinne stecken. Und wenn wir ehrlich sind, es tut doch gut, wenn Menschen aufblicken zu dir. Wenn du merkst, du hast eine große Stellung, du bist schon was. Vielleicht hast du auch Kompromisse abgeschlossen. Vielleicht besitzt du auch eine hohe Stellung irgendwie in der Politik. Und dabei merkst du gar nicht, dass der Dienst für deinen Herrn schon an die zweite Stelle gerückt ist. Die Versuchungen sind groß, um zu Macht und Ansehen zu gelangen. Und wisst ihr, das kann auch bis in die Gemeinde hinein geschehen. Dass vielleicht manche denken, sie allein haben nur das zu sagen, was geschieht. Sie nur allein müssen Bestimmungen, dass alle nach der Trillerpfeife des Einigen sich richten müssen, ihr Lieben. Das geht ganz schnell. Da müssen wir aufpassen. Kommen wir nun zu der dritten Versuchung. Wir kennen alle dieses Sprichwort, zu allen guten Dingen gehören drei. Ich habe mich gefragt, vielleicht hat Satan damals das Sprichwort auch schon gekannt. Zu allen guten Dingen gehören drei. Ich lese nochmal die Verse vor zu dieser dritten Versuchung, Vers 9 ja, bis 13. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Versuchung der öffentlichen Anerkennung. Bis jetzt hatte also der Satan kein Erfolg, Jesus zu verführen. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt greift er zu einem Mittel, das wir alle kennen. Und zwar dieses Mittel ist, er wird jetzt fromm, ihr Lieben. Er wird jetzt fromm. Und wir denken an die Bibelstelle aus 2. Korinther 11, 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und immer wieder erleben wir, wie Satan eindringt in Kirchen, in Gemeinden, ja, mit einem frommen Gewand. Und die Geschwister werden verführt. Und das Traurige ist, es wird nicht gemerkt. Die wachen nicht auf, wo das passiert. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns ja in seinem Wort auskennen. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, ne? Immer in die gleiche Kerbe schlagen, dass wir Bibelworte einfach mal uns da damit beschäftigen. Wir brauchen nur an den Kirchentag zu denken, Nürnberg. Da kann es einem Angst und Bange werden, was da abgeht, ihr Lieben. Wie die Menschen da verführt werden. Verführt werden, weg von Christus. Kommen wir wieder zurück. Worin lag nun diese besondere Verlockung dieser Versuchung? Wir müssen uns das mal so vorstellen. Täglich kamen auch damals viele Menschen hin zum Tempel. Die haben diesen Tempel angeschaut. Die haben ihn besichtigt. Viele Touristen, ihr Lieben. Da ging es jeden Tag auf und ab. Stellt euch vor, und Jesus wäre dort von diesem Tempel runtergesprungen. Das wäre ja ein Schauwunder gewesen. Die Zeitungen, entschuldigt, vielleicht gab es damals noch gar keine Zeitung, aber das wäre sofort, ja, sofort wäre eine Sensation dort los gewesen. Menschen wären gekommen, hätten das alles beobachtet. Nein, ihr Lieben, sein Weg war immer der unterste Weg. Er ging in Demut bis hin ans Kreuz auf Golgatha. Und in Vers 12 beginnt Jesus mit den Worten, es ist gesagt. Und hat er das gemerkt? Es ist gesagt. Das steht hier das erste Mal in diesen Versen. Es ist gesagt. Und das zeigt doch, dass das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist. Das, was gesagt wird, ist niedergeschrieben, ihr Lieben. Und das müssen wir uns immer wieder dick hinter die Ohren schreiben. Was wir in der Bibel lesen, das ist gesagt worden. Das ist Wort Gottes. Wenn man auch immer wieder versucht, diese Worte, die in der Bibel stehen, aufzuweichen. Gottes Wort, Menschenwort, ihr Lieben. Ja, das geht manchmal bis in unsere Kreise. Ist das nicht schlimm, wenn man sich nicht mehr an dieses Wort Gottes hält? Und Jesus antwortet wieder aus dem 5. Buch Mose, 5. Mose 6, 16. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Und ich kann mich nur wiederholen, wie wichtig doch die Bibel, das Alte Testament damals, für unserem Herrn war. Und wo das Wort Gottes zu Hause ist, da muss Satan fliehen, ihr Lieben. Stellt euch vor, Jesus hätte ja den Versuchungen nachgegeben. Was wäre passiert? Er hätte Schuld auf sich geladen. Und ich meine, wir säßen heute nicht hier zusammen. Er hätte nicht als sündloser Mensch diesen Weg gehen können, hin ans Kreuz auf Golgatha. Durch die Versuchung von Adam kam der Tod über die Menschheit. Und Jesus, der in der Versuchung standhielt, ja, er hat einen neuen Weg für uns bereitet. Vers 13. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen verendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Schwester, ein ganz interessanter Vers. Nachdem also Jesus dreimal ganz klar Nein gesagt hat, beendete der Teufel vorerst alle Versuchungen hier in unserer Geschichte. Und wir könnten sagen, gut, das Thema ist abgeschlossen, alles vorbei. Nicht aber, ihr Lieben, wenn schon dieses Thema jetzt zu Ende ist hier in der Wüste. Nicht aber die Versuchung, ihr Lieben. Die Versuchung ist nicht zu Ende, die Jesus in seinem ganzen Erdenleben immer wieder ausstehen musste. Denn wir lesen in diesem Vers, der Teufel wich von ihm eine Zeit lang. Ja, bis zur nächsten Gelegenheit. Bis zur nächsten Gelegenheit kommt er immer wieder als Versucher auf Jesus zu. Zum Beispiel, als Jesus von seinem Leiden sprach, in der ersten Leidensankündigung, Matthäus 16, die Verse 22 und 23. Ich lese sie mal vor. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nun nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Oder wenn wir an die Kreuzigung denken, ihr Lieben, bis zu seinem letzten Atemzug, hat der Satan versucht, ihn von diesem Erlösungswerk abzubringen. Er wurde gekreuzigt in der Mitte. Links und rechts waren Schwerverbrecher. Der eine lästerte, steig doch herab, hilf dir selbst und hilf uns. Und der andere hat gesagt, gedenke, wenn du in dein Reich kommst, ihr Lieben. Es stimmt also, Geschwister, dass Jesus in allem versucht worden ist, wie wir, Hebräer 4, 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ist das nicht tröstlich für uns, dass wir das wissen? Dass er auch immer wieder unsere Schwachheiten kennt. Wir müssen zwar durch dieses Tal des Todes gehen, aber der Weg zum Vater ist frei. Frei, weil er für dich gelitten hat. Wir werden einmal bei ihm sein, im Paradies, in der Ewigkeit. Mit drei Versuchungen, als ihr Lieben, wollte der Satan Jesus von diesem Weg auf Golgatha, ja, diesen Weg zunichte machen. Er wollte das einfach nicht gelten lassen, dass dieser Jesus einmal diesen Weg geht. Bei der ersten Versuchung geht es also um Hunger. Und wir nannten diesen Punkt, ja, körperliches Wohlbefinden. Die zweite Versuchung war die Versuchung nach Macht und Besitz. Und die dritte Versuchung war das Streben nach Anerkennung. Und wisst ihr, ich habe mir so meine Gedanken darüber gemacht, das sind eigentlich alles Dinge, mit denen wir auch immer wieder angefochten werden, mit denen wir doch auch immer wieder zu tun haben. Und wisst ihr, das Traurige ist ja, dass wir meistens, ich gehe jetzt mal von mir aus, dass wir dann auch versorgen, dass wir das nicht schaffen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir dürfen aufblicken zu unserem Herrn, ihm unser Versagen bringen. Er, ja, ich habe davon schon gesprochen, er schickt uns manchmal diese Prüfungen, wo wir durch müssen. Und wenn wir dranbleiben, ja, ich komme wieder auf Hiob, immer wieder komme ich auf Hiob. Ja, wenn wir dranbleiben, wie wurde er dann gesegnet? Sagenhaft, was er dann erlebt hat. Und vielleicht, nicht vielleicht, sondern das wirst du dann auch erleben, wenn du dranbleibst an Jesus, wenn du mit ihm gehst. Er wird dich hindurchtragen, er wird bei dir sein, weil du auch diese Prüfung da bestanden hast. Du bist gewachsen im Glauben. Du darfst dann aufblicken zu ihm. Hab Dank, dass du mich hindurchgetragen hast, durch diese schwere Zeit. Und Geschwister, das ist diese frohmachende Botschaft. Auch aus dieser Geschichte, aus dieser Versuchung Jesu. Und ich schließe mit dem Bibelvers aus Hebräer 2, 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ich möchte mit euch beten. Hab Dank, Herr Jesus, dass du den Versuchungen Satans standgehalten hast, denn er wollte ja mit aller Macht dein Erlösungswerk auf Golgatha verhindern. Wir können dich nur loben und preisen und anbeten, dass durch deinen Tod und Auferstehung wir ewiges Leben haben. Aber Satan versucht es immer wieder, uns in eine Falle zu locken, aber du stehst uns bei. Denn du hast für uns den Sieg errungen. Und es kommen Prüfungen in unserem Leben. Und sie dienen dazu, dass wir uns mehr auf dich verlassen und uns ganz in deine Hände fallen lassen, Herr. Schenke uns jeden Tag das Vertrauen, Herr. Dass wir wissen, dass du uns hindurchträgst, Herr, und dass du uns segnest. Ja, dass wir einmal bei dir sein werden, Herr, wenn wir den Angriffen des Satans standhalten. Vergib, Herr, wo wir unterliegen, wo wir manchmal denken, es geht nicht mehr weiter, aber du trägst uns hindurch. Danke, Herr. Amen.